Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
Entschuldigung, wie teuer war die Wohnung vorher nochmal? Keine Ahnung.
Das geht bald nicht mehr, findet zumindest Justizministerin Barley. Sie will, dass die Vermieter Auskunft geben, wie teuer die Wohnung vorher vermietet wurde. Das soll nämlich zu mehr Gerechtigkeit auf dem Wohnungsmarkt führen. Und sie hat noch ganz andere Pläne, wie das mit den fairen Mieten in Deutschland besser werden kann. Wie? Das sagen wir euch heute.
Ja, Diplomatie ist eine hohe Kunst, die verlangt großes Können. Und ich würde sagen, dass der US-Botschafter seine Rolle offensichtlich noch sucht.
SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles glaubt, dass Richard Grenell, der US-Botschafter in Berlin, erstmal seinen Job noch lernen muss. Es gibt viel Aufregung gerade um Grenell, weil er sich aktiv in die Politik einmischt und weil das, was er macht, stark an seinen Präsidenten zu Hause, an Donald Trump erinnert. Kann man einen Botschafter denn einfach so ausweisen? Auch das klären wir in diesem Podcast und ja, es gibt vielleicht eine Erklärung für die Patzer des deutschen Torwarts Loris Karius beim FC Liverpool im Champions-League-Finale gegen Real Madrid. Forscher aus Boston sagen nämlich, er hat nicht richtig gesehen und reagiert, weil er eine Gehirnerschütterung hatte. Wie beeinträchtigt das eigentlich die Arbeit eines Torwarts? Auch das klären wir für euch. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Na, wer soll denn da bitte schön noch durchblicken? So viele Mails, die man da bekommen hat in den letzten Tagen, so viele Hinweise auf Seiten bezüglich des neuen Datenschutzes. Seit 11 Tagen ist sie in Kraft, die DSGVO, also die neue Datenschutzgrundverordnung der EU. Und seitdem geht's drunter und drüber. Seit heute ist die Sache noch mal komplizierter geworden, denn der Europäische Gerichtshof hat ein Grundsatzurteil gefällt, über das wir jetzt sprechen. Katharina Hopp aus unserer Nachrichtenredaktion ist bei mir. Es ging um Facebook, ne?
Genau. Es ging ganz konkret um sogenannte Fanpages bei Facebook. Also alle Seiten, die jemand anlegt und die jetzt nicht einfach nur das Profil einer Privatperson sind. Zum Beispiel hier unsere Facebook-Seite Deutschlandfunk Nova. Das ist so eine. Mhm. Und für solche Seiten hat der EuGH jetzt geurteilt, die Betreiber sind mit dafür verantwortlich, dass Daten von Usern erhoben werden und genau deshalb müssen sie dafür auch gerade stehen.
Um welche Daten geht's da genau?
Ja, also jedes Mal, wenn du auf so eine Seite klickst, dann werden über die Cookies Daten von dir registriert. Je nach Verfügbarkeit, Alter, Geschlecht, Ort, an dem du bist und so weiter. Und diese Daten stellt Facebook dann anonymisiert und gruppiert den Betreibern von Fanpages bereit, damit die besser sehen können, was für Leute sich für ihre Inhalte interessieren und damit sie ihr Angebot entsprechend anpassen können. Im konkreten Fall ging es um eine private Wirtschaftsakademie in Schleswig-Holstein. Die war von Datenschützern dazu verdonnert worden, ihre Seite dicht zu machen. Eben weil sie diese Daten von Facebook bekommen hat und weil sie das ihren Usern nicht gesagt hat. Die Akademie wehrte sich vor Gericht und argumentierte, Moment mal, das macht Facebook doch ganz automatisch und das können wir ja auch noch nicht mal abstellen. Also ist das doch nicht unser Problem. Und das war der Ausgangspunkt. Vor 7 Jahren. Dann ging das durch etliche deutsche Gerichte und alle Richter sahen es genauso wie die Akademie. Jetzt war zu guter Letzt der EuGH dran und der hat's anders gesehen.
Verstehe ich das richtig? Wenn jemand, sagen wir mal, eine Fanpage von einer kleinen Band hat, dann ist der auch dafür verantwortlich, welche Daten Facebook über die User da sammelt?
Ja, ist er. Jedenfalls mitverantwortlich. Mhm. Die Argumentation ist da jetzt in etwa so. Indem jemand diese Seite anlegt und die Bedingungen von Facebook akzeptiert, ist er verantwortlich. Außerdem kann man ja auch so ein bisschen entscheiden, welche Daten dann konkret ausgewertet werden sollen. Mhm. Allerdings ist natürlich auch Facebook verantwortlich und die Richter am EuGH haben auch klargestellt, dass sie in allererster Linie Facebook in der Pflicht sehen, für die Einhaltung des Datenschutzes zu sorgen.
Ja gut, das ändert aber nichts daran, dass dann der Bandleader nicht irgendwie mal auch zur Rechenschaft gezogen wird, oder?
Ja, theoretisch schon. Theoretisch könnte jetzt wohl jeder einzelne User zu ihm sagen, ey, du hast mir nicht gesagt, dass du Daten von mir erhebst. Jetzt will ich, dass du mir die rausgibst und dass du sie löscht. Sonst gehe ich zu meinem Landesdatenschutzbeauftragten und dann musst du ein Bußgeld zahlen. In der neuen Datenschutzgrundverordnung steht nämlich, bei gemeinsamer Verantwortung, also Seitenbetreiber und Facebook, kann eine betroffene Person ihre Rechte gegenüber jedem Einzelnen geltend machen.
Tja. Was schlussfolgern wir daraus? Machen wir jetzt unsere Band, Vereins, was auch immer, Facebook-Seite schnell dicht oder wie?
Ja, das ist tatsächlich, was einige jetzt erwarten, dass ganz viele Unternehmen und auch kleine Seitenbetreiber ihre Pages sicherheitshalber einfach mal löschen. Damit wäre dann das Thema Social Media Marketing natürlich auch ein Stück weit erledigt. Andere gehen jetzt aber natürlich davon aus, dass Facebook alles tun wird, um genau das zu verhindern und dass es sein Geschäftsmodell ändert. Soll dann heißen, der Oberbetreiber sorgt dafür, dass seine User mit ihren Seiten nicht gegen den Datenschutz verstoßen. Zum Beispiel, indem per Voreinstellung auf jeder Fanpage dargestellt wird, welche Daten erhoben werden oder so. Aber das ist reine Spekulation.
Ja, das ist die Frage, ob das dann wirklich so kommt. Also der Datenschutz im Netz ist ein großes Thema. Das wissen wir, ist ein wichtiges Thema und ein wahnsinniges, verwirrendes Thema. Informationen waren es aus unserer Nachrichtenredaktion von Katharina Hopp.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Unsere Bundesjustizministerin Barley, die ist unzufrieden. Und zwar unzufrieden, wie das mit dem Wohnen in Deutschland so abläuft. Viel zu teure Mieten für Wohnungen in den Großstädten, so ist es nun mal. Ja, jetzt gibt es die Mietpreisbremse, aber die reicht Barley nicht aus. Nach Spiegelinformationen hat sie einen Vorschlag gemacht, wie man das Ganze noch verschärfen könnte. Caro Briendieck aus unserem Team hat sich diesen Vorschlag für uns mal genauer angeschaut. Was möchte denn Frau Barley?
Sie will, dass man sich als neuer Mieter erkundigen kann, wie hoch denn die alte Miete war, damit man dann eben einschätzen kann, wie stark sie gestiegen ist und ob einem das fair vorkommt oder nicht. Und Barley will vor allem verhindern, dass Wohnungen aufwendig modernisiert werden und danach die Mieten dann so teuer werden, dass viele Leute sich das nicht mehr leisten können und dann eben ausziehen müssen. Im Moment kann nämlich ein Eigentümer 11% der Renovierungskosten auf den Mieter abwälzen. Und Barley will, dass das weniger wird, statt 11% nur noch 8%. Und sie will auch, dass es eine Obergrenze gibt, die sich an der Wohnungsgröße orientiert.
Okay, also wenn ich jetzt eine neue Wohnung habe, 80 Quadratmeter groß, dann könnte ich mir direkt ausrechnen, wie viel die Mieterhöhung maximal sein könnte?
Genau, also der Deckel wäre bei 3 € pro Quadratmeter, also bei deiner 80 Quadratmeter Wohnung, wären das dann 240 €.
Weiß ich nicht, was zu lachen gibt.
Dir dürfte dein Vermieter wegen Modernisierung dann maximal draufschlagen auf deine Miete. Mhm. Das wüsste man dann von Anfang an und dann könntest du auch sofort einschätzen, ob du dir die Wohnung halt auch noch leisten kannst, wenn der Vermieter anfängt zu renovieren.
Okay.
Und dann gibt es in Barleys Vorschlag noch einen Punkt für die Eigentümer. Bei kleinen Umbauten und Renovierungen, da soll es für sie einfacher und unbürokratischer werden, die Kosten dafür dann auf den Mieter zu übertragen.
Das ist ja jetzt erstmal alles nur ein Vorschlag. Mhm. Nicht alles davon steht im Koalitionsvertrag, also müsste die Union da auch erstmal noch zustimmen. Aber lass uns trotzdem mal gucken, wie das Ganze so ankommt, weil der Vorschlag, der macht ja jetzt schön die Runde, ne?
Genau, und je nachdem, wen du fragst, gehen die Meinungen auch ganz schön auseinander. Kai Warnecke ist Präsident von Haus und Grund. Er vertritt also die Interessen der Vermieter und er glaubt, dass die mit der neuen Regelung auf jeden Fall weniger in ihre Häuser investieren werden, weil sie dann eben mehr Kosten selber tragen müssen, anstatt sie auf die Mieter umzulegen.
Auf der einen Seite sagen natürlich alle, wir möchten das Wohnen nicht verteuern und deswegen möchten wir keinen Einbau von Fahrstühlen haben. Aber fragen Sie mal jemand, der 75 Jahre alt ist und die Treppen nicht mehr steigen kann. Insofern, das ist eine Entscheidung, die für den jungen Mieter vielleicht sinnvoll sein mag. Andere Mieter werden das nicht so positiv sehen. So ist es auch bei Eigentümern.
Es könnte also in Zukunft weniger modernisiert und renoviert werden, weil die Eigentümer das nicht alleine stemmen können oder wollen. Und Kai Warnecke findet auch, dass zum Beispiel so eine Obergrenze pro Quadratmeter sehr aufwendig ist, weil dann eventuell Millionen Mietverträge geändert werden müssten.
Was sagen denn Mietervertreter dazu? Weil, dass dann nichts mehr gemacht wird, kann ja auch nicht in deren Interesse sein, oder?
Das stimmt, aber der Deutsche Mieterbund sieht das trotzdem ganz anders. Die argumentieren, dass es ja schon seit Jahren ganz, ganz niedrige Zinsen gibt und Eigentümer deshalb günstige Kredite bekommen, wenn sie renovieren wollen. Und Sigmund Tschischler vom Deutschen Mieterbund sagt, auch bei Barleys Vorschlag müssten die Mieter immer noch viel zu viele Kosten von Modernisierungen übernehmen.
Weil Modernisierungen von Mietwohnungen nicht zum Geschäft des Vermieters werden sollen, sondern die Modernisierungsumlage soll dazu führen, dass der Vermieter sozusagen kostenneutral den Wohnungsbestand aufbessern kann.
Also er sagt, der Vermieter soll bei Modernisierung einfach nur nach und nach die Kosten wieder reinbekommen, aber er darf sich nicht dadurch bereichern. Und das kann er aber aus Sicht des Mieterbundes nach der alten und auch nach der neuen Regelung, die Barley vorgeschlagen hat. Der Mieterbund findet, also das ist alles ein Schritt in die richtige Richtung, aber das geht alles längst nicht weit genug.
Unsere Bundesjustizministerin Barley, die findet, dass die Mieten in Deutschland zu stark steigen und sie will deshalb im Mietrecht nachbessern. Den Vorschlag dazu und was Mieter und Vermieter davon halten, das hat uns Caro aus unserem Team mal präsentiert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
vielleicht, ja, vielleicht hilft es ja bei der Bewältigung von Niederlagen, wenn man oft genug drüber spricht.
Und Tor! Was macht denn da Karius? Das ist unglaublich. Er wirft Benzema den Ball einfach an den Fuß. Bell. Nein, Karius. Wahnsinn. Der arme Kerl. 3-1 für Real. Die Sache scheint gelaufen.
Loris Karius, der deutsche Torwart, leitet mit 2 Fehlern die Niederlage des FC Liverpool im Champions-League-Finale gegen Real Madrid. Ein so war es vorletzten Samstag. Heute gab es die Nachricht, er konnte vielleicht gar nichts dafür. Ja? Ärzte in Boston attestieren Karius einige Tage nach dem Spiel nämlich eine Gehirnerschütterung. Und die hat wohl für Sehstörungen während des Spiels gesorgt. Die Gehirnerschütterung hat er in einem Zusammenprall mit einem Spieler von Real bekommen. Aha. Götz Welsch ist Sportmediziner und der Mannschaftsarzt vom HSV. Ich habe mit ihm heute gesprochen, wollte wissen, ob er das eigentlich für einen plausiblen Grund hält für die Torwartfehler.
Also wenn wirklich eine Gehirnerschütterung vorliegt, dann ist es definitiv so, dass der Spieler danach nicht mehr adäquat reagieren kann. Also insofern, falls es wirklich so sein sollte, dann ist es sicher auch eine Erklärung für den Torwart.
Wie genau kann man denn eine Gehirnerschütterung nach ein paar Tagen noch ernsthaft diagnostizieren? Denn so ist es ja anscheinend gewesen.
Also am Spieler selber oder beim Spieler selber kann man nach ein paar Tagen eine Gehirnerschütterung definitiv nicht mehr irgendwie diagnostizieren. Man kann letztendlich während der Fernsehaufnahmen vielleicht irgendwelche an den Reaktionen oder sowas ablesen. Also quasi, dass man die Bilder, die man noch zur Verfügung hat, vielleicht auch irgendwelche Kameraperspektiven, die nicht dem jedem Zuschauer irgendwie zugänglich waren, auswertet und da vielleicht irgendwelche Reaktionen oder Muster, die untypisch sind für einen Spieler, diagnostizieren. Aber sagen wir mal, an einem, der eine Gehirnerschütterung hatte, kann ich nicht 4 Tage später oder 3 Tage später das irgendwo nachvollziehen.
Das heißt,
also am Patienten selber geht es nicht.
Das heißt, man hätte es eigentlich während des Spiels feststellen müssen?
Genau, man muss es während des Spiels feststellen.
Und da gibt es eine Regel, haben wir nachgeschaut, nämlich bei der UEFA, eine Regel, die besagt, sobald es ein Anzeichen gibt für eine Gehirnerschütterung, muss das Spiel für 3 Minuten unterbrochen werden, damit der betroffene Spieler gecheckt werden kann. Läuft es denn in der Praxis so ab?
Ja, es muss, es falsch, es kann. Also der Mannschaftsarzt der Mannschaft, die dann allerdings auf dem Platz auch sein muss, die darf quasi dem Schiedsrichter sagen, ja, Verdacht auf Kopfverletzung oder Verdacht auf Gehirnerschütterung. Und dann muss der Schiedsrichter, sobald man das als Mannschaftsarzt sagt, 3 Minuten einem Zeit geben, um festzustellen, ob der Spieler weitermachen kann oder nicht. Also aber das ist kein... Also man muss das quasi anmelden. Es ist nicht so, dass das jetzt automatisch passiert, weil natürlich auch nicht jeder immer auf alle Spiele achtet.
Aber dann müssen Sie ja dann gleichzeitig von der Bank immer so ein bisschen scannen, okay, welche Anzeichen hat jetzt wer, und dann muss ja schnell entschieden werden. Welche Anzeichen hat man denn bei einer Gehirnerschütterung?
Ja, das Problem ist, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also man ist letztendlich nicht komplett orientiert, man weiß nicht, wo sie sind. Also so eine klassische, man sagt dann Amnesie, also sie können sich nicht an Zeit und Datum erinnern. Sie wissen teilweise auch nicht, gegen wen gerade gespielt wird. Und es gibt sogar eine ganz offizielle Analyse, das heißt SCAT3, also SCAT3. Das ist so ein kleiner Fragebogen und da ist das quasi eine festgelegte Frage. Also das ist jetzt quasi wirklich so, dass man fragt, gegen wen spielen wir heute, welche Halbzeit, gegen wen haben wir das letzte Spiel gehabt. Also das sind so quasi dezidierte Fragen und die muss der Spieler dann beantworten können, dass man ihn quasi wieder frei zeichnen kann, in Anführungszeichen. Und das Tückische ist, dass es manchmal eben vorkommt, dass eine Kopfverletzung passiert, aber der Spieler dann vielleicht ganz, ganz kurz bewusstlos ist, dann aber sofort aufsteht und irgendwie weiterspielt. Und dann kann ich natürlich von außen das sehr, sehr schwer analysieren. Und insofern kann ich das Spiel nicht unterbrechen, kann den Spieler nicht untersuchen. Und so kann eine Kopfverletzung dann leider übersehen werden.
Und das heißt, man hat ja in solchen Situationen auch eine ordentliche Menge Adrenalin in sich. Das heißt, es gibt Mechanismen im Körper, die vielleicht eine Gehirnerschütterung überspielen?
Ganz definitiv. Ich habe das auch schon ein paar Mal erlebt, dass ein Spieler zum Beispiel in die Halbzeitpause gekommen ist und man dann auf einmal gemerkt hat, so, ui, er ist gar nicht irgendwo richtig orientiert. Und dann konnte man sich eben erinnern, ja, vor 20 Minuten hatte der irgendwo einen Schlag auf den Kopf oder ist blöd hingefallen und der Kopf ist irgendwo ungebremst vielleicht auf dem Boden und ist dann aber aufgestanden, hat weitergespielt und dann sieht man es von außen, wenn man den jetzt nicht so wirklich ins Gesicht sehen kann, dann bemerkt man das von außen nicht.
SCAT3
heißt der medizinische Schnelltest, den Sportärzte auf dem Platz bei Wettkämpfen machen, um festzustellen, ob Athleten, ob Spieler an einer Gehirnerschütterung leiden oder ob sie eine haben oder nicht. Dem deutschen Torwart Loris Karius sind im Champions League-Finale nämlich zwei Fehler unterlaufen und Ärzte aus den USA diagnostizieren bei ihm eine Gehirnerschütterung und machen die damit verantwortlich. Vielleicht kann man ja nochmal bei der UEFA anrufen und Einspruch einlegen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, Diplomatie ist eine hohe Kunst, die verlangt großes Können. Und ich würde sagen, dass der US-Botschafter seine Rolle offensichtlich noch sucht.
Das schlussfolgert die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles. Das kann man sich in der Tat mal fragen, was da los ist bei dem, was Richard Grenell da in Berlin abzieht. Erst empfiehlt er deutschen Unternehmen, keine Handelsbeziehungen mehr mit dem Iran zu machen. Dann möchte er die Konservativen und Rechtspopulisten in Europa stärken. Dann bezeichnet er auch noch die österreichische Partei FPÖ als Rockstar. Der frühere SPD-Vorsitzende Martin Schulz, der sagt, was dieser Mann macht, ist einmalig in der internationalen Diplomatie. Außenminister Maas ist auch irritiert und mehrere Spitzenpolitiker fordern schon Grenells Absetzung. Geht das denn so einfach? Sprechen wir mal drüber mit Thomas Jäger, Politikwissenschaftler aus Köln. Schönen guten Tag, Herr Jäger.
Grüß Sie, Herr Jan.
Ist Grenell denn der erste Botschafter, der sich so deutlich und politisch äußert?
Nein, das ist ja die Aufgabe von Botschaftern, hin und wieder laut zu sein, manchmal auch ganz leise zu sein, und zwar je nachdem, welche Interessen sie verfolgen und wie sie meinen, auftreten zu müssen. Das muss nicht immer verbal sein. Also man muss nicht immer Interviews geben, um die Aufmerksamkeit zu erregen. Aber wenn Sie sich erinnern, der deutsche Botschafter etwa ist in der Türkei zu Prozessen gegen Journalisten gegangen. Das war auch ein sehr lautes Statement auf eine ganz andere Art und Weise und hat in Deutschland vielen gefallen.
Lese ich Sie da richtig, wenn Sie sagen, das, was da gerade rund um ihn passiert, Grenell, ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig besonders?
Na, das schon. Denn hier sind ja eigentlich zwei befreundete Länder, die miteinander Beziehungen pflegen. Und die großen Irritationen, die derzeit in Deutschland darüber bestehen, welche Außenpolitik Präsident Trump denn wirklich am Ende verfolgt, die werden dadurch nochmal angeheizt. Also, dass es Probleme zwischen Staaten gibt, dass Botschafter halt auch ins Feuer geraten, dass sie Positionen vertreten müssen, die sie unbeliebt machen in dem Gastland, in dem sie sind, und dass sie das durchhalten müssen. Das ist halt manchmal so. Das haben die russischen Botschafter manchmal zu ertragen. Aber dass ein amerikanischer Botschafter sich so verhält, das ist eben ausgesprochen ungewöhnlich.
Okay, deswegen wird da auch schon zurückgerudert, oder deswegen gibt es auch in den Staaten schon die Aufregung, dass Demokraten sagen, man müsste ihn abziehen, ja?
Nein, die Demokraten, die sagen wieder, das ist wieder ein Beweis dafür, wie Donald Trump die Beziehungen zu den Alliierten kaputt macht. Er zerstört über Jahrzehnte aufgebaute Vertrauensverhältnisse. Und was bekommt er dafür? Nichts. Und das ist ja auch die Frage, die man sich stellen muss, wenn man Grenells Verhalten analysiert. Was will er damit denn eigentlich erreichen? Denn Diplomaten treten ja gewöhnlich leise auf. Sie wollen bestimmte Interessen durchsetzen. Sie sind sozusagen die Cheflobbyisten ihrer Regierung in einem anderen Land. Und Lobbyisten lassen sich nicht immer bei der Arbeit zugucken. Die sind froh, wenn man sie nicht sieht. Aber hier geht er an die Öffentlichkeit, und es geht ihm scheinbar eben auch darum, die öffentliche Meinung in Europa zu beeinflussen. Und das in einem Sinne, die den Regierungen hier nicht gefallen kann. Das ist allerdings eine ganz deutliche Änderung in der amerikanischen Vorgehensweise, wenn sich das wirklich so bewahrheitet.
Aber Sie sagen, logische Schlussfolgerung, wenn man sich mal die Person dahinter anguckt, die ja auch eine Agenda hat. Jetzt fordert ja der ehemalige SPD-Vorsitzende Martin Schulz seine baldige Ablösung und auch die Linken seine Ausweisung, die Ausweisung von Grenell. Ab wann darf denn eigentlich ein Botschafter ausgewiesen werden?
Das darf er einfach so. Es gibt eine Vereinbarung zwischen dem Entsendeland und dem Gastland, dass eine bestimmte Position hier eben als Chef der Mission, als Botschafter akzeptiert wird. Und das Entsendeland, in dem Fall die USA, haben gesagt, wir hätten gern, dass Grenell das ist. Und die Bundesregierung hat gesagt, wir akzeptieren, dass Herr Grenell das ist. Und die Bundesregierung braucht überhaupt keinen Grund, um der amerikanischen Regierung mitzuteilen, dass sie Herrn Grenell zur Persona non grata, also zu einer Person, die hier nicht erwünscht ist, erklärt. Das kommt natürlich ganz, ganz selten vor. Es gibt so nach dem Wiener Übereinkommen drei Schritte, in die man geht. Und der erste Schritt wird ja jetzt gegangen, wenn Außenminister Maas darauf hinweist, es gibt jetzt ein Gespräch. Das ist das Erste, was man macht. Man unterhält sich und man wird möglicherweise das Missfallen äußern oder irgendwas anderes. Ein bisschen schärfer ist es schon, auch das hört man ja manchmal, dass Botschafter einbestellt werden. Dann will man auch ganz deutlich zeigen, hier reden wir nicht, sondern wir zitieren jemanden vor den Schreibtisch und sagen, was hier uns nicht gefällt. Und die schärfste Waffe ist eben, einen Botschafter auszuweisen. Das geht ohne jeden Grund, aber das machen Staaten gewöhnlich nicht.
Also wir halten fest, momentan sind wir in dem Stadium, wo noch Verwirrung und schlechte Stimmung in Berlin ist. Über den US-Botschafter Grenell. Grenell muss sich für seine Äußerung jetzt eben bei seinem Antrittsbesuch im Auswärtigen Amt auch rechtfertigen. Heiko Maas sagte dazu, da gibt's einiges zu besprechen. Besprochen habe ich das ganze Thema mit Herrn Thomas Jäger, Politikwissenschaftler aus Köln. Lieben Dank fürs Interview.
Ganz lieben Dank Ihnen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, auch Politiker gehen manchmal baden. Jetzt nicht im metaphorischen Sinne, sondern richtig im Wasser, im Meer oder im See. AfD-Chef Alexander Gauland auch, und zwar in seiner Wahlheimat Potsdam im Heiligen See. Caro hat sich für uns die Nachricht ein bisschen genauer angeschaut, was da passiert ist. Da ist nämlich was passiert bei diesem Schwimmausflug. Der ist nicht so ganz rosig geendet, ne?
Während Gauland schwimmen war, wurden ihm nämlich seine Klamotten geklaut. Die hat er wahrscheinlich am Ufer abgelegt und dann hat ein Unbekannter die genommen und ist damit abgehauen. Und derjenige soll dabei gerufen haben, Nazis brauchen keinen Badespaß.
Was hat Gauland dann gemacht?
Gauland hat die Polizei gerufen und wurde dann nach Hause begleitet, also nur in Latschen und mit Badeshorts an. Und jetzt ermittelt tatsächlich der Staatsschutz, weil vermutet wird, dass der Klamottenklauer das aus politischen Motiven gemacht hat. Und es kann ja auch sein, Gauland bekommt ja gerade ziemlich viel Kritik für seine Vogelschiss-Aussage. Da hat er ja die Nazi-Verbrechen verharmlost.
AfD-Chef Gauland musste in Badeshorts nach Hause, weil ihm jemand die Klamotten am Badesee geklaut hat. Vermutlich war die Hundekrawatte auch mit dabei.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seid ihr heute gut durch den Tag gekommen? Das hoffen wir mal. Habt ihr alles schön erledigt? Die Arbeit, Meetings, Einkaufen, alles gut dabei gewesen? Freunde treffen? Falls nicht, haben wir da einen Trost. Alles wird besser. Irgendwann wird ein Tag nämlich tatsächlich 25 Stunden lang sein. Zwei Astronomen aus den USA haben ausgerechnet, dass die Erdrotation sich verlangsamt. Dadurch werden die Tage jedes Jahr um etwa 74.000stel länger. Das ist jetzt erstmal nicht viel, aber irgendwann dann 25 Stunden an einem Tag. Das einzige Problem ist, es dauert noch ein bisschen, 250 Millionen Jahre, dann ist es soweit. Aber gut, die Vorbereitung auf den Tag X, da kann man ja nicht früh genug mit anfangen, hat sich Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt gedacht und hat euch mal gefragt, was ihr mit einer Stunde mehr anfangen würdet.
Ich würde versuchen, eine Stunde länger zu schlafen.
Eine Stunde länger schlafen, definitiv.
Länger schlafen. Ich glaube, schlafen. Ja, schlafen.
Die Sache ist eindeutig. Ausnahmslos jede Person, die ich auf dem Kölner Unicampus treffe, sagt, wenn der Tag 25 Stunden hätte, würde ich die Zusatzstunde im Bett verbringen. Das muss aber nicht unbedingt gut sein, sagt Schlafforscher Dr. Lennart Knaack.
Wenn wir schlafen, wenn wir einen normalen Rhythmus haben, haben wir ja, sagen wir mal, ein Schlafbedürfnis von 7 bis 9 Stunden. Und das würde sich wahrscheinlich bei einem 1 Stunden länger andauernden Tag nicht wesentlich verändern. Vielleicht um 10, 15 Minuten, wenn wir die Möglichkeit haben, also uns etwas länger schlafen lassen.
Na Moment, ich finde 10, 15 Minuten sind manchmal kriegsentscheidend. Das würde bedeuten, 3-mal öfter die Schlummertaste zu drücken.
Boah, ich würde mich unter meinen Kirschbaum legen und Musik hören. Ja, das würde ich machen.
Es ist irgendwie schön. Ich bin ganz beseelt davon, dass, wenn ich die Leute frage, was ein 25-Stunden-Tag wohl bringen würde, alle von einer positiven Zusatzstunde ausgehen.
Also man geht jetzt automatisch davon aus, wenn du das fragst, dass man eine Stunde Freizeit bekommt und nicht eine Stunde Arbeit.
Solche Annahmen lassen allerdings den Angstschweiß auf der Stirn von Matthias Hasberg perlen. Als Sprecher der Stadt Leipzig malt er sich aus, was das für eine Stadt bedeuten würde.
Die Leute würden zum Beispiel eine Stunde länger im Park sitzen, eine Stunde länger im Park grillen, aber auch eine Stunde länger im Park möglicherweise ihren Müll nicht in die Mülltonne werfen, sondern irgendwo auf dem Rasen liegen lassen, würde dann auch wieder Kosten der Kommune nach sich ziehen.
Die Menschen würden eine Stunde länger Strom und Wasser verbrauchen, eine Stunde länger Bus und Bahn fahren, das wird teuer. Deshalb ist der Stadtsprecher einer, der uns gerne nicht freizeitlich rumlümmeln sehen würde.
Ja, also dann wäre es natürlich schön, die 25 Stunden wäre reine Arbeitszeit. Dann fahren die Leute halt nicht durch die Gegend, sondern sind im Büro oder an ihrem Arbeitsplatz in der Fabrik und produzieren und generieren Umsatz und Gewinn und darauf werden Steuern fällig und die Steuern kommen allen wieder zugute. Sprich, das Aufkommen würde möglicherweise, Steueraufkommen bei Bund, Länder und Gemeinden steigen.
Aber keine Angst, mehr Arbeit kommt nicht auf uns zu. Es folgt ein bisschen Brainfuck.
Das Jahr definiert sich so, dass die Erde einmal um die Sonne läuft und wieder an derselben Stelle angekommen ist.
Susanne Hüttemeister, Astronomin an der Ruhr-Universität und Chefin des Planetariums in Bochum.
Klar, ne?
Sie rechnet vor, dass sich im Gesamtgefüge gar nicht so viel ändern wird.
Gehen wir mal davon aus, es wären 365 Tage, 365 mal 24 im Augenblick, 8760 Stunden.
Drei hin, vier im Sinn. All diese Stunden werden einfach anders verteilt, weil die Zeit, die vergeht, ja gleich bleibt.
760 durch 25 und stellen fest, oh, das Jahr hat nur noch 350 Tage. Und dadurch gleicht sich alles aus.
Das heißt, die Tage sind zwar länger, das Jahr wird aber dadurch kürzer. Also können wir entspannt Wasser und Energie verbrauchen, auch mehr Müll pro Tag machen, dafür eben halt seltener pro Jahr. Matthias Hasberg von der Stadt Leipzig braucht sich somit keine Sorgen mehr zu machen.
Ich habe eben gegoogelt. Wissen Sie, wer am dollsten drunter zu leiden hätte, sind alle Anbieter von Zeitmanagementkursen. Weil plötzlich hat ja niemand mehr Zeitnot. Ich kriege ja alles plötzlich unter. Diese eine Stunde, die mir gefühlt jeden Tag fehlt, die hätte ich ja plötzlich.
Allerdings, bis es soweit ist. Die Forscher sprechen ja davon, dass erst in 250 Millionen Jahren der 25-Stunden-Tag kommen würde. Bis es soweit ist, sagt Astronomin Hüttemeister, werden wir uns sowieso nicht mehr mit dem Problem befassen müssen, weil es uns nämlich dann gar nicht mehr gibt.
Die Erde ist dann noch bewohnbar. Also Bewohnbarkeit der Erde, dass die ein ungastlicher Ort wird, das sind längere Zeiträume. Mindestens doppelt so lang, vielleicht auch eine Milliarde Jahre, bis die Sonne zu hell wird. Also Bewohnbarkeit der Erde kein Problem in 250 Millionen Jahren. Aber Menschen bei normalen natürlichen Abläufen eher nicht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Nicht 10 Jahre Haft, nicht 5 Jahre Haft, nein, es soll die sofortige Freilassung sein. Sie sei keine Terroristin, keine Mörderin und keine Attentäterin. Beate Zschäpe gehört nicht ins Gefängnis. Das fordern heute ihre Pflichtverteidiger, Sturm, Stahl und Herr im NSU-Prozess. Das ist absurd, weil diese Anwälte eigentlich gar nicht mehr mit Zschäpe sprechen. Und die, die mit ihr sprechen, nämlich ihre Vertrauensanwälte, die fordern was völlig anderes. Die fordern nämlich, dass Zschäpe maximal 10 Jahre bekommt. Die Staatsanwaltschaft, die will lebenslang. Womit das zu tun hat, dass diese Forderungen so auseinandergehen, darüber habe ich heute mit Thies Maasen gesprochen, der für Deutschlandfunk Nova den NSU-Prozess in München beobachtet. Thies, warum plädieren die Pflichtverteidiger auf Freispruch? Was sagen die denn?
Die sagen, dass sie eigentlich für gar nichts zur Verantwortung gezogen werden kann. Ihre neuen Verteidiger, die haben ja zumindest zugegeben, dass sie bei den Raubüberfällen sozusagen irgendwie mit dabei war, dass sie von denen vorab gewusst hatte und dass sie dafür auch verurteilt werden kann. Und natürlich auch für die Brandstiftung, die Beate Zschäpe am 4.11.2011 verübt hat, da als sie die gemeinsame Wohnung angezündet hat in Zwickau in der Frühlingsstraße. Und die Altverteidiger sagen, ja, diese Brandstiftung, die kann man ihr zurechnen, aber das sei keine schwere Brandstiftung, so wie es jetzt die Bundesanwaltschaft zum Beispiel sieht. Die sagen nämlich, das ist vielleicht sogar versuchter Mord, denn es waren noch andere Personen in diesem Mehrfamilienhaus, als Beate Zschäpe es angezündet hat, sondern ihre Altverteidiger sagen, nein, das war nur eine einfache Brandstiftung. Da reicht der Strafrahmen zwischen 1 Jahr und 10 Jahren und da sie ja so eine gute Führung hatte in der Haft, müsste man sie eigentlich längst entlassen und das sei sozusagen mit der Untersuchungshaft 6 Jahre und 7 Monate mittlerweile ja immerhin abgegolten eigentlich und deswegen müsste sie sofort freigelassen werden.
Ist es ungewöhnlich, dass Vertrauensanwälte was ganz anderes aussprechen als dann zum Beispiel die alten Anwälte?
Es ist ungewöhnlich, dass es überhaupt 2 verschiedene Verteidigerfraktionen sozusagen gibt. Das ist wirklich, ich will wahrscheinlich jetzt nicht einmalig, aber doch ziemlich außergewöhnlich in der deutschen Rechtsgeschichte. So gesehen, ja, es ist ungewöhnlich.
Jetzt heißt auch, Zschäpe sei kein fairer Prozess gemacht worden. Ist dieser Vorwurf denn begründet?
Naja, also meine persönliche Meinung ist nein. Ich denke, dass das Gericht hier insbesondere in den letzten 2,5 Jahren den Angeklagten unglaublich weit entgegengekommen ist. Also wir haben ja zeitweise hier Kaskaden von Befangenheitsanträgen gehabt, immer wieder neue Beweisanträge. Und das Gericht hat sich da sehr viel Zeit genommen, ist da sehr gründlich drauf eingegangen. Heute hatten wir da ein Beispiel, der Tag ist ja nicht mit den Plädoyers losgegangen hier, sondern es wurde ein neonazistisches Propagandavideo, um es mal so zu sagen, gezeigt im Gerichtssaal. Das war nämlich ein Beweisantrag, den die Verteidigung wohl eben in ihren Plädoyers noch gestellt hat. Und dem ist das Gericht nachgekommen. Ja, man hat sich das angeschaut. Man hat noch eine Fundstelle aus einem Buch verlesen, wie auch beantragt. Also da zeigt man schon, selbst Beweisanträge, die zu so einem späten Zeitpunkt gestellt werden. Also vor einem Jahr ist ja die Beweisaufnahme offiziell schon geschlossen worden. Selbst darauf geht man ein. Und da muss man sagen, also da wird sehr großzügig verfahren nach meiner Beobachtung nach mit den Rechten der Angeklagten.
Bis Donnerstag halten die Pflichtverteidiger noch ihre Plädoyers. Danach hat nur noch die Anklage das Wort und die Anklage der Staatsanwaltschaft ist eben auf lebenslänglich. Wann wird es ein Urteil geben?
Naja, schauen wir mal, ob das bis Donnerstag vorbei ist hier mit den Plädoyers, denn tatsächlich wurde die Verhandlung ja heute auch wieder vorzeitig unterbrochen, weil mal wieder, muss man sagen, einer der Angeklagten, in dem Fall Ralf Wohlleben, Kopfweh hatte. Man hat dann früher damit aufgehört und schon als Wolfgang Heer begonnen hat mit seinem Plädoyer heute Vormittag, hat er gesagt, also wir werden Minimum bis Donnerstag brauchen. Also wenn das hier so weitergeht und wir nachmittags bloß bis um 2 oder sowas Verhandlungen haben, dann wird sich das sicher noch in die nächste Woche ziehen. Dann sind die letzten Worte der Angeklagten dran. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht so lange dauern wird. Und dann hat das Gericht noch 10 Tage Zeit, um ein Urteil zu fällen. Also schauen wir mal, es könnte noch im Juni stattfinden. Aber wir haben uns schon so oft geirrt in diesem Verfahren. Eigentlich möchte ich mich auf nichts festlegen.
Die Pflichtverteidiger im NSU-Prozess sagen, Beate Zschäpe muss freigesprochen werden. Man kann ihr höchstens einfache Brandstiftung vorwerfen. Das sehen ihre Vertrauensanwälte anders und die Staatsanwaltschaft sowieso. Womit das zu tun hat, das hat uns Thies Maasen erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.